zur Predigt. Ich lese aus den Sprüchen, Kapitel 10, Verse 24, 25, 28 und aus Kapitel 14, den Vers 34. Und es geht um Gerechtigkeit. Was der Gottlose fürchtet, wird ihm begegnen. Was die Gerechten wünschen, wird ihnen gegeben. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber Sünde ist das Verderben der Völker. Amen. Bevor ich beginne, bete ich noch und dann die Predigt. Allmächtiger Gott, wir haben es gehört, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde und deine Gnade reicht, soweit die Wolken gehen. Und sie reicht auch bis hierher durch deinen Sohn, bis zu uns. Und dafür danken wir dir. Jetzt bitten wir dich, dass dein Wort Kraft hat in unseren Herzen. Segne uns unter deinem Wort und lass es nicht beim einen Ohr hinein, beim anderen wieder hinausgehen. Dir befehlen wir uns an. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin so frech und stelle euch eine Kopfnussrechenaufgabe. Da sagt der arme Bauer zu seinem reicheren Nachbarn: Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Gib mir eine deiner Ziegen, dann haben wir beide gleich viel. Ha, sagt der reiche Bauer. Lieber Nachbar, Gerechtigkeit gibt's nur im Himmel. Gib du mir eine deiner Ziegen, dann habe ich doppelt so viele wie du. Okay. Also wie viele Ziegen besaß jeder von Ihnen? Und damit ihr jetzt nicht anfangt zu rechnen, sage ich es euch gleich. Also der Ärmere besaß 5 Ziegen und der Reichere 7. Und so ist die Rechenaufgabe dann gelöst. Wir tun jetzt nicht mehr rechnen. Aber die Frage ist die, hat der reichere Bauer und der arme Bauer Recht? Gibt keine Gerechtigkeit auf Erden? Gibt sie nur im Himmel? Also wenn wir in die Welt schauen, dann müssen wir ihm wohl Recht geben. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Erde. Da ist Streit und Missgunst und Neid und die einen haben viel und die anderen haben wenig und so weiter. Allerdings, wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es doch Gerechtigkeit auf der Erde. Nicht nur im Himmel. Und wir haben aus der Schriftlesung gehört, ja, da gibt es wohl Gerechte. Jetzt, gottlos, das ist ein schwieriges Wort. Es ist an für sich niemand gottlos. Jedenfalls nicht die an diese Sprüche gehen. Sie glauben schon irgendwie an Gott. Was das Wort auch bedeuten kann, ist halt böse, niederträchtig, gemein sind sie. Ja, das sind sie ja. Jetzt hat denn Gott seine Gerechten? Und sind die gerecht? Schauen wir nach. Es gibt in der Predigt 3 Punkte zur Gerechtigkeit. Und der erste ist gerecht und ungerecht, der zweite ist gerecht bei Menschen und der dritte ist gerecht bei Gott. Zu 1, gerecht und ungerecht. Also grundsätzlich mag man Gerechtigkeit. Man fordert sie auch ein, wenn einem Unrecht getan wurde. Das ist etwas ganz Normales. Also wenn mir jemand auf die Zehen tritt, dann habe ich das nicht gerne. Wir haben gerne Recht, Jetzt ist es ein Unterschied. Gerechtigkeit ist nicht immer gerne, nicht immer Recht haben. Ein Rechtsanwalt sagte mir, dass er mir keine Gerechtigkeit verschaffen kann. Ja, wir werden dich noch. Er verschafft mir keine Gerechtigkeit. Aber ich kann dir helfen, dass du Recht bekommst, sagte er. Guter Mann. Allerdings, ich habe es schon gesagt, dass ich Recht habe, ist nicht unbedingt Gerechtigkeit. Wir hören das gerne. Habe ich nicht Recht? Und wehe, das sagt jemand, nein, du hast nicht Recht. Die Frage ist die, gibt man Recht oder will man Recht haben? Gibt man auch Recht anderen? Ist man gerecht? Römer 3,23 sagt, es ist niemand gerecht. Alle sind Sünder. Haben nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Anschließend haben wir allerdings einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Das gibt uns das Gewissen. Römer 2,15 sagt, und zwar zu den Heiden, zu allen Menschen, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes oder der Gebote in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt und auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Die Gebote sind dem Menschen ins Herz gelegt. Jedem, egal ob er Gott kennt oder nicht, egal welche Kultur. Jeder Mensch weiß, was Recht und Unrecht ist. Das Problem ist nur, dass man das Gewissen dann halt den warnenden Richter etwas abwirkt. Man gibt diesem Gewissen eine neue, oder diesem Richter eine neue Gesetzesgrundlage. Es ist nicht mehr gut, was wirklich gut ist bei Gott, sondern das, was ich für gut halte oder die Gesellschaft für gut hält. Und dann schlägt das Gewissen auch nicht mehr, weil man ihm, dem Gewissen, ein schlechtes Gesetz unterschiebt. Der ursprünglich nach Gottes Gesetz lobende oder verurteilende Richter bekommt einfach eine neue Gesetzesvorlage. Und er lobt dann halt auch nach dieser neuen Gesetzesvorlage. Und da ist das Böse, das ich tue, nicht mehr wirklich böse. Es ist halt, ja, ist halt so. Keiner ist gut. Und das Gute, das ich tue, ist nicht wirklich gut bei Gott. Ja. Ist immer noch besser als das, was der oder die tut. Ja, das ist jetzt schon ein Problem. Das Böse, das Gemeine, das Niederträchtige, das in mir steckt, das tut etwas mit Gottes Gutem. Ja, das Gewissen, das schlägt noch bei Mord, aber nicht mehr bei Abtreibung und Rufmord. Ja, bei schwerem Diebstahl oder Raub schlägt das Gewissen vielleicht schon noch. Aber nicht mehr, wenn man Reiche bestiehlt oder den Staat betrügt oder Gott bestiehlt. Da schlägt es nicht mehr. Die wahre Gerechtigkeit ist verloren gegangen. Es gibt keine wirkliche Gerechtigkeit in der Welt, sagt der reiche Bauer. Zutreffend. Aber Gott sagt etwas anderes. Er sagt, Gerechtigkeit erhöht dein Volk, aber Sünde ist das Verderben der Völker. Ja, gut fürs Volk, wenn es eine Regierung hat, die Recht spricht und auch Recht durchsetzt, die straft, wenn man Unrecht tut und lobt, einem Plaketten gibt, also Verdienstzeichen, wenn man das Gutes geleistet hat. Schön, das ist gut. Aber das ist in der Welt Gerechtigkeit und die Regierung ist die Dienerin Gottes und das ist nicht wirklich die Gerechtigkeit, die Gott haben will und die ihn ehrt, die es bringt. Bei seinen Kindern jetzt, da macht Gott etwas. Er macht das Gewissen wieder sensibel und zwar nach seinem Wort, nach seinen Geboten. Das ist unangenehm, denn das Gewissen schlägt dann etwas schneller, viel schneller. Der Apostel sagte in Apostelgeschichte 24,16, dass er sich alle Zeit darin übt, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Nicht nur gegenüber Gott, sondern auch den Menschen. Nicht nur gegenüber den Menschen, tue recht und schaue niemanden, sondern auch gegenüber Gott. Es braucht ein sensibles Gewissen. Das ist schwierig. Darum übt er sich darin. Schafft es ja nicht ganz. Aber er empfiehlt es, dieses Üben und das Bewahren des guten Gewissens, das empfiehlt er. Denn wenn man das nicht tut, dann bewahrt man den Glauben nicht und erleidet Schiffbruch bei Gott und im Glauben. 1. Timotheus 1,19. Also üben und bewahren ist wichtig und ist gut. Es ist wichtig für die rechte Gottesbeziehung und die rechte Beziehung zu den Menschen. Für beides ist es wichtig. Das sensible Gewissen und das Üben darin, das wieder in Ordnung zu bringen. Der Volksmund sagt, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Man schläft besser ein. Allerdings ist das Problem das, dass man mit einem abgestumpften Gewissen gut einschlafen kann. Das juckt einen ja nicht mehr. Jetzt etwas Christliches, ein gutes Gewissen. Ja, am Abend beim Einschlafen nachdenken, was war heute gut, wo habe ich mich versündigt, was habe ich dem getan oder wo bin ich den und den auf die Zehen getreten, im Wort oder auch in der Tat. Und dann bitte um Vergebung, den Herrn. Und er vergibt. Und wenn es nicht loslässt, dann habe ich das zu bereinigen am nächsten Tag, damit ich schlafen kann. Das Gewissen schlägt nicht umsonst. Da haben wir Handlungsbedarf, wenn es schlägt. Und zwar gegenüber Menschen. Der Herr Jesus sagt es in Matthäus 5. Wenn du schuldig geworden bist an anderen Menschen, dann bevor du in den Gottesdienst gehst, bevor du dein Lobopfer darbringst, bereinige die Sache. Zuerst. Dann kannst du vor Gott hintreten. Ja, wir haben ein Gewissen. Und bei Christen schlägt es schneller. Und wir haben dann, wenn es schlägt, etwas Unrechtes getan. Und das haben wir dann wieder recht zu machen. Und zwar vor Gott und den Menschen. Ich komme zum zweiten Punkt. Gerechte bei Menschen. Und das ist jetzt wieder etwas Frommes. Die Sadduzäer im Neuen Testament, zu denen immer die hohe Priesterfamilie zählte, sie leiten ihren Namen Sadduzäer vom hebräischen Sadikim ab. Das heißt gerecht. Sie selbst waren nicht gerecht. Sie haben es mit Gottes Wort nicht sehr genau genommen. Was sie anstrebten, war die Macht und die Anerkennung. Das wollten sie. Da sagt der hohe Priester zur Zeit vom Herrn Jesus vor seiner Kreuzigung in Johannes 11,50: Ihr bedenkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Von jenem Tag an beratschlagten sie miteinander, ihn zu töten. Also das Volk hat sie eigentlich nicht gekümmert. Das hat sie nicht. Um das haben sie sich nicht gesorgt. Aber sie haben sich um ihre Stellung, ihre Anerkennung, um die haben sie sich gesorgt. Das Volk, naja. Aber hier sagt er etwas Zutreffendes, besser, dass einer stirbt fürs Volk, als dass das ganze Volk stirbt. Sie natürlich auch. Sie hatten Angst, dass der Herr Jesus eine Rebellion macht und dass die Massen ihm nachfolgen als dem politischen Messias, der die Rebellion gegen die Römer anführt. Das hatte der Herr Jesus nicht im Sinn. Sie dachten es. Und deswegen bringen wir ihn um. Die zweite Gruppe zu seiner Zeit, das waren die Pharisäer. Sie waren die, die es wirklich ernst gemeint haben mit Gott. Also sie waren die Orthodoxen, die Strenggläubigen. Und sie hatten eine Angst, dass sie irgendetwas täten, das nicht Gott entspricht. Diese Angst hatten sie. Sie waren Feinde vom Herrn Jesus, weil er sie kritisiert hat mit ihrer Art von Gerechtigkeit und wie sie mit Gottes Wort auch umgegangen sind. Er sagt ihnen in Matthäus 15,4: Gott hat geboten, ehre deinen Vater und ehre deine Mutter. Ihr aber lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe ist, was dir von mir zukommen sollte, also nach diesem Gebot, der braucht seinen Vater und seine Mutter nicht zu ehren. Also gib deine Pension oder das, wie du, mit dem du deine Eltern erhältst, gib es der Kirche. Dann musst du es ihnen nicht geben. Und der Jesus kritisiert sie, weil sie Gottes Gebot brechen mit ihren Geboten. Also die 10 Gebote, die schaffen sie nicht. Deswegen machen sie ihre eigenen Gebote, um diese hohen Gebote herunterzuspannen auf das, was sie tun können. Und sie betrügen und lügen damit natürlich Gott an und auch andere Menschen. Sie sind rechtgläubig. Sie empfinden sich als rechtgläubig. Also solange man denkt, dass man genug glaubt und richtig glaubt, da kann Gottes Wort einem gar nichts sagen. Das prallt ab. Ich habe ja meinen Glauben. Ich glaube ja. Da kann Gott gar nichts, Gottes Wort gar nichts anrichten. Diesen Panzer, den man um sich bildet, der ist einfach da. Da hat Gott nichts mehr zu sagen. Ja, das ist das Problem gewesen damals. Gerechte vor Menschen, ja, vor den Menschen standen sie schon okay da, aber vor Gott halt nicht. Und das ist auch heute ein Problem. Also wir können uns zusammenreißen, können einen guten Ruf vor Menschen haben. Ist die Frage, ob wir den vor Gott auch haben. Da ist schon etwas an Handlungsbedarf. Da müssen wir schon auf Gott hören und nicht nur auf Menschen oder andere Meinungen. Auf ihn. Und was ein Unterschied ist zu heute und damals. Also damals, diese Gebote von Gott, die galten etwas. Auch wenn man sie abgewürgt hat und umgeschrieben hat. Aber sie galten etwas. Gesetz war damals schon noch etwas. Ja, Gesetz ist Gesetz. Musst du tun. Gesetz liebt man heute nicht mehr. Man liebt die Freiheit. Ich will tun, was ich will. Mir wurde von anderen Gläubigen vorgeworfen, dass wir gesetzlich seien. Ich frage, was heißt gesetzlich? Er sagt, ja, sich den Himmel durch das Halten der Gebote zu erkaufen. Ich sage, ja, aber das können wir nicht. Das tun wir auch nicht. Ja, warum predigt ihr sie dann andauernd? Ich sage ihm, dann halt die 3 Punkte, die ich jeden Gottesdienst sage. Erstens, sie zeigen unsere Sünden, unsere Ungerechtigkeit. Römer 3,20. Zweitens, sie evangelisieren uns, sie führen uns zum Herrn Jesus Christus hin, denn er war der Gerechte. Er hat dieses Gesetz oder diese Gebote für uns erfüllt. Zu ihm treiben sie uns hin. Die Gebote. Und das Dritte, ja, sie weisen uns zur Reinigung, zur Bereinigung unserer Sünden. Ihm können wir sie geben. Und diese Bereinigung, das ist 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Schön. Aber Bereinigung heißt dann halt auch übereinstimmen mit ihm. Das heißt, ihm nachfolgen. Nicht mehr einfach immer nur den Dreck abladen und dann weitermachen wie bisher. Das ist keine Bereinigung. Das ist keine Reinigung. Das ist keine Vergebung. Das ist Gott für dumm verkaufen. Ja, so sage ich es dann halt. Oder so habe ich es gesagt. Alle drei Punkte führen zur Gerechtigkeit. Der dritte Punkt, nämlich das Bekennen der Sünden, auch zur wirklichen Gerechtigkeit. Denn ich tue es ja nicht mehr. Ich will es ja nicht mehr. Ich will tun, was er sagt. Ich will ihm folgen. Das führt dann zu gerechterem Leben. Sprüche 10,24 sagt, was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen. Und was die Gerechten wünschen, wird ihnen gegeben. Also was der Gottlose oder der Gemeine oder der Böse fürchtet, das wird ihm begegnen. Also auch bei den Gottlosen oder denen, die es mit Gott nicht so genau nehmen, die ahnen etwas, dass irgendetwas nach dem Tod kommt, dass sie dafür gerade stehen müssen für ihr Leben. Das nicht aufhört. Ja, diese Angst ist berechtigt. Gut, dass sie da ist. Was die Gerechten wünschen, wird ihnen gegeben. Ja, jetzt bin ich noch nicht gerecht. Ich will es zwar sein. Jetzt ist noch nicht alles gut. Aber dann ist alles gut. Und der Herr Jesus gibt mir das. Was die Gerechten, das heißt die zum Herrn Jesus Christus umkehrenden wünschen, das wird ihnen gegeben. Was die anderen fürchten, ja, das kriegen sie auch. Ich komme zum dritten Punkt, gerecht bei Gott. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, sagt Römer 13. Das sagen auch die Psalmen und das Hohelied der Liebe. Kein Mensch auf Erden ist so gerecht, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das ist das, was auch Professor John Duncan sagte. Er war Pfarrer der Church of Scotland, auch Professor und Missionar. Er hat vor allem unter den Juden Evangelium verkündigt in Ungarn. Und er wurde deswegen der Rabbi genannt. Er sagt am Ende seines Lebens, ich habe in den letzten 70 Jahren nie eine Tat ohne Sünde getan. Bei jeder meiner Taten war Sünde dabei. Okay. Aber wenn die Sprüche 66 Mal von Gerechten reden und die Bibel sogar 512 Mal und keiner gerecht ist, warum redet die Bibel dann davon? Warum fordert Gott denn das? Und wenn Sprüche 15,29 noch sagt, der Herr ist fern von Bösen oder Gottlosen. Aber das Gebet der Gerechten erhört er. Ja, dann erhört er doch kein Gebet von uns. Denn wir sind nicht gerecht. Wozu beten wir dann noch? Also die Problemlösung, die liegt bei Gott. Es gab doch einen, der gerecht war, und der es ist. Der Apostel Petrus, der ihn hautnah erlebt hat, schreibt in 1. Petrus 3,18, Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Und Römer 5,18 sagt, wie durch Adams Übertretung die Verurteilung aller Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Gottes Sohn wurde Mensch. Menschensohn hat er sich genannt, Adams Sohn wörtlich. Er war in seinem Denken, Reden und Tun gerecht und sehr gut. Er hat nie Falsches im Sinn gehabt und nicht getan. Vollkommen so, wie Gott den Menschen an für sich geschaffen hat. Er hat diese Vollkommenheit nicht verloren in seinem Leben. Obwohl er unter schlechten Umständen aufgewachsen ist. Er war nicht einmal eins mit seiner menschlichen Familie. Die Leute um ihn herum, mit denen war er nicht eins, konnte nicht eins sein. Er war gerecht, sie nicht. Er hat seine Gerechtigkeit nicht verloren, weder im Denken noch im Tun. Er war immer gut. Petrus hat ihn dreimal verraten. Der Herr hat ihn nur einmal angesehen. Schon läuft Petrus hinaus und weint und weint und kriegt sich nicht mehr an. Er hat ihn einmal angesehen und da hat Petrus erkannt, wie er ist. Er hat es zuvor schon erkannt. In Lukas 5, da kommt der Herr Jesus in sein Boot. Und er sagt, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber Gott hat dem Petrus, genau wie dem Abraham im Alten Testament, die Gerechtigkeit seines Sohnes angerechnet. Denn Abraham glaubte an den Herrn Jesus und Petrus glaubte auch an ihn. Und so schenkt ihm Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes. Eine geschenkte Gerechtigkeit. Und nicht nur das, es ist auch eine gottgegebene Weisheit dabei, eine gottgegebene Heiligung und Erlösung dabei. 1. Korinther 1,30. Wobei die Gerechtigkeit, die wird übergezogen wie ein reines Kleid. Einfach eingekleidet. Nein. Und dann die Heiligung, ja, das ist auch das weiße Kleid. Du bist rein. Allerdings hat dieses Kleid auch noch Auswirkungen. Du willst rein bleiben. Das ist die Heiligung. Du willst rein bleiben. Also aller Schmutz weg, alle bösen Sachen weg. Und ich übe mich darin, ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Weg mit den Schlechten. Und wenn ich es bei Menschen getan habe, dann habe ich das zu bereinigen. Das ist das, was der Herr Jesus schenkt. Und es ist auch Motivation dabei. Ja. Der Reformator Martin Luther hat ein Beispiel erzählt, wie er in den Himmel kommt. Der Herr Jesus kommt in den Himmel. Und der Vater ist erfreut, ihn zu sehen. Da bist du, mein geliebter Sohn. Schön, dass du da bist. Aber was ist das da hinter dir? Da verkriecht sich einer hinter dir. Der klammert sich an deinen Rock. Ah, sagt der Herr Jesus, das ist nur der alte, böse, gemeine Martin. Ein furchtbarer Sünder. Aber schau, wie er sich an mich klammert. Schau, wie er an mir festhält. Also lass ihn auch rein. Der Herr Jesus ist meine Weisheit, meine Gerechtigkeit, meine Heiligung, meine Rettung. Und darum klammere ich mich an ihn und folge ihm in der Mitte des rechten Weges. Und wenn ich falle, und das tue ich, dann stehe ich wieder auf. Und den Schmutz, den ich dann habe, den gebe ich ihm. Ich reinige mich und er reinigt mich. Und ich fasse seine Hand und er führt mich weiter. Er führt mich nicht schmutzig weiter. Er führt mich weiter, nachdem er mich gereinigt hat. Schluss. Es gibt nur Ungerechte auf Erden. Und deswegen gibt es viel Leid. Das Gewissen als Gottes Stimme zeigt das und treibt zur Umkehr, die heilbringend nötig ist. Selbstgerechte sind bei Menschen und bei Gott verhasst. Jesu Gerechtigkeit ist überströmend. Sie reicht bis zu den Sünden, die sich reinmütig an ihn klammern. Amen.